Heute ist Freitag, der 14.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen heute in Deutschland mit dem Gedenken zum 65. Jahrestag des Berliner Mauerbaus und mit der Frage, wie tief die Gräben in unserer Gesellschaft heute noch verlaufen. Dann schauen wir in die USA, wo die Trump-Regierung gleich an mehreren Fronten Rückschläge einstecken muss. Von einem Gerichtsurteil in Harvard bis hin zu scharfer Kritik der Weltgesundheitsorganisation. Ja, weiter geht's mit der dramatischen Lage im Kongo. Dort breitet sich das Ebola-Virus mit einer Geschwindigkeit aus, die selbst Experten der UNO fassungslos macht. Und dann sprechen wir noch über die deutsche Landwirtschaft, die in diesem Sommer einen harten Schlag durch extreme Dürre verkraften muss. Und genau deswegen brauchen wir sie am Ende, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir starten heute hier bei uns in Berlin. Dort jährt sich nämlich zum 65. Mal ein Tag, der Deutschland für Jahrzehnte zerrissen hat. Der 13. August 1961, der Beginn des Mauerbaus. Ja, bei der zentralen Gedenkfeier an der Bernauer Straße wurde gestern deutlich, dass das Thema aktueller ist, als vielleicht manche denken. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die fand in ihrer Rede Worte, die vielleicht ja genau dazu passen, denn sie sagte, die Mauer sei zwar 1989 gefallen, aber in den Köpfen scheinen sie oft noch festzustecken. Sie bezog das konkret auf aktuelle politische Debatten, etwa beim Thema Migration, beim Umgang mit Russland oder auch bei den Nachwirkungen der Corona-Zeit. Klöckner mahnte, dass wir einander wieder mehr zuhören müssen. Besonders eindringlich war die Warnung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Er warnte vor einer neuen Geschichtsvergessenheit. Laut Weimar versuchen derzeit sowohl Links- als auch Rechtsextreme, die DDR gezielt zu verklären und die brutale Realität der SED-Diktatur mit Stasi-Folter und dem Schießbefehl kleinzureden. Der Bundespräsident Steinmeier erinnerte via X daran, dass mindestens 260 Menschen an der Mauer ihr Leben verloren haben. Es geht also um mehr als nur ein Datum. Es geht um die Verteidigung unserer heutigen Freiheit, die, wie Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, niemals selbstverständlich ist. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch noch einmal, es gibt Menschen in unserem Land, die haben mehr Geschichtsvergessenheit als andere. Die möchten genau das gerade in Schulen durchsetzen. Deswegen müssen wir genau aufpassen, was auch heute passiert, wenn wir zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt schauen. Jetzt blicken wir über den Atlantik in die USA. Hier überschlagen sich die Ereignisse rund um die Politik von Donald Trump. Zunächst gab es eine wichtige Entscheidung von einem Gericht in Boston. Das Gericht hatte eine Klage der Trump-Regierung gegen die Elite-Universität Harvard abgewiesen. Das US-Justizministerium hatte Harvard vorgeworfen, jüdische Studierende nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 nicht ausreichend vor antisemitischen Mobs geschützt zu haben. Der Richter sah das anders. Er erklärte, die angeführten Vorfälle seien zu vereinzelt und episodisch, um einen Gesetzesverstoß der Uni nachzuweisen. Das ist ein herber Rückschlag für Trump, der sich im Dauerclinch mit Spitzenuniversitäten befindet und Harvard zeitweise sogar staatliche Forschungsgelder entzogen hatte. Ja, aber das ist nicht die einzige Baustelle. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, hat die neue Impfpolitik der USA scharf kritisiert. Trump hatte nämlich per Dekret die Zahlen der empfohlenen Kinderimpfungen reduziert und will Kombi-Impfungen aufteilen. Ja, mit der wissenschaftlich widerlegten Begründung, das stünde im Zusammenhang mit Autismusdiagnosen. Der WHO-Chef konterte deutlich, das stehe nicht im Einklang mit dem Stand der Wissenschaft und gefährde Kinderleben. Ja, und als wäre das nicht genug, gibt's neue Details zum US-Militär. Das Pentagon überprüft derzeit seine Nuklearstrategie. Es geht dabei um den möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen mit kürzerer Reichweite, um China oder Russland in regionalen Konflikten abzuschrecken. Untersekretär Elbridge Colby betonte zwar, man wolle Stabilität wahren, aber Kritiker befürchten eine gefährliche Eskalationsspirale. Ja, und wir müssen auch über eine Gesundheitskrise sprechen, die gerade weitgehend unter dem Radar läuft, aber katastrophale Ausmaße annimmt. In der Demokratischen Republik Kongo ist das Ebola-Virus außer Kontrolle geraten. Fritz Schaap beschreibt im Spiegel eine dramatische Analyse. Alle 30 Minuten stirbt dort derzeit ein Mensch an der Seuche. Ja, und das ist der schnellste Ausbruch, den wir je gesehen haben. Fast dreimal so schnell wie der verheerende Ausbruch in Westafrika 2014. Das Problem ist extrem komplex. Erstens handelt es sich um die sogenannte Bandibagio-Spezies des Virus. Und das ist fatal, weil der bisherige Impfstoff, bei der sehr Spezies gut wirkte, hier wahrscheinlich nicht hilft. Zweitens findet der Ausbruch in einem Kriegsgebiet statt. Mehr als 100 Milizen terrorisieren den Osten des Kongo, was die Arbeit der Ärzte lebensgefährlich macht. Behandlungszentren werden angegriffen und viele Menschen misstrauen den Helfern so sehr, dass 60% der Infizierten zu Hause sterben, ohne jemals medizinische Hilfe gesucht zu haben. Die UNO ruft dringend zu einem globalen Kurswechsel auf, da die Hilfe vor Ort bei weitem nicht ausreicht.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Aufruf für euch. Brot für die Welt hat mich gefragt, ob ich mich gemeinsam mit ihnen gegen den Hunger weltweit einsetzen möchte. Deshalb haben wir zusammen eine Spendenaktion gestartet und Ziel ist es, jetzt zu helfen und langfristig Strukturen zu fördern, die Hunger dauerhaft verhindern. Denn wenn wir eines feststellen können, noch immer haben Millionen Menschen weltweit nicht genug zu essen. Und das Welternährungsprogramm, das hat zum Beispiel für 2026 318 Millionen Menschen in einer akuten Hungerkrise prognostiziert. Und das sind dann am Ende mehr als doppelt so viele wie 2019. Das heißt, sie müssen Mahlzeiten ausfallen lassen, weil sie nicht genug zu essen haben. Wichtige Nährstoffe fehlen dann und sie sind mangelernährt. Und diese Zahlen, die sind wirklich alarmierend und fordern unser Handeln. Ja, und Brot für die Welt mag ich einfach so gerne, weil sie mit lokalen Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Durch ökologische Anbaumethoden wie natürlichen Dünger oder selbst hergestelltes Saatgut, Stärkung lokaler Märkte und auch Krisenvorsorge werden Menschen vor Ort unabhängiger von Großkonzernen, aber auch von Krisen und auch von Konflikten. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr Lust hättet, diesen Spendenaufruf jetzt mit mir zusammen zu unterstützen. Jeder Betrag, und sei er auch noch so klein, das, was ihr geben könnt, zählt und er kann am Ende einen großen Unterschied machen. Lasst uns das gemeinsam angehen. Ich würde es richtig schön finden. Ihr findet wie immer alle Informationen in den Shownotes, den Spendenaufruf und natürlich auch alles über Brot für die Welt. Schaut da einfach mal rein und ich freue mich, wenn wir das zusammen vielleicht auf die Beine stellen können.
Und der Link dazu www.brot-für-die-welt.de/Sally-Spende.
Werbung Ende.
Und wir kommen nochmal zurück nach Deutschland und zu einem Thema, das uns alle beim nächsten Einkauf begegnen könnte. Die extreme Hitze und Dürre seit Mitte Juni, das setzt nicht nur uns zu, sondern auch der deutschen Landwirtschaft, natürlich. Der Raiffeisenverband hat seine Prognosen deutlich nach unten korrigiert. Man rechnet mit einem Rückgang der Getreideernte um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet am Ende einen Verlust von rund 3 Millionen Tonnen Getreide und Raps. Ja, und für die Landwirte ist das finanziell ein Desaster mit Einnahmeverlusten von etwa 600 Millionen Euro. Hinzu kommt dann auch noch ein logistisches Problem. Durch die anhaltende Trockenheit führen viele Flüsse Niedrigwasser. Das macht die Binnenschifffahrt schwierig, was wiederum den Transport von Futtermitteln und Düngern behindert. Und viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, wird Brot jetzt teurer? Und da gibt's wohl eine vorsichtige Entwarnung. Experten sagen, dass der Getreidepreis nur einen minimalen Anteil am Endpreis von Brötchen ausmacht. Entscheidender sind dort die Energie- und Lohnkosten. Trotzdem bleibt die Lage für die Bauern, die ohnehin mit Kostensteigerungen kämpfen, ein harter Schlag. Zum Schluss, da brauchen wir sie, die Good News. Wir blicken in den Libanon. Das Land hat diese Woche Geschichte geschrieben und als erstes Land im gesamten Nahen Osten die Todesstrafe offiziell abgeschafft. Das Parlament in Beirut hat eine entsprechende Gesetzesänderung gebilligt. Zwar wurde im Libanon seit über 20 Jahren niemand mehr hingerichtet, aber nun ist diese unmenschliche Praxis, wie UN-Menschenrechtskommissar Volker Türkis nannte, auch formal beendet. Kapitalverbrechen werden künftig mit lebenslanger Haft und Zwangsarbeit geahndet. Ja, und diese Entscheidung wird international als historischer Meilenstein gefeiert. Die EU und die UNO hoffen nun, dass dieses starke Bekenntnis zum Recht auf Leben eine Vorbildfunktion für die gesamte Region hat. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass in Nachbarländern wie dem Iran oder auch Saudi-Arabien die Hinrichtungszahlen zuletzt dramatisch hoch waren. Das ist also ein wirklich mutiger Schritt, kann man sagen, in einer ganz schön krisengeschüttelten Region. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.